Kapitel 13 ist ein Kapitel voll mit Gleichnissen. Wir haben letzte Woche gesagt, Gleichnisse sind irdische Geschichten, die himmlische Wahrheiten erzählen. Das heißt, etwas Sichtbares, etwas Materielles, etwas Bekanntes dient als Illustration für etwas Unsichtbares, Geistliches, vielleicht ein bisschen schwer Verständliches. Das Ziel von einem Gleichnis ist, die Verständlichkeit einer Lehre oder einer Wahrheit zu erleichtern. Wir blättern sozusagen im Bilderbuch heute Morgen mit Jesus. Ist trotzdem witzig oder interessant, dass es für uns heute manchmal nicht so einfach ist, diese Gleichnisse zu verstehen. Einige von diesen Gleichnissen, die wir heute sehen, werden sehr unterschiedlich und gegensätzlich ausgelegt. Wir werden darüber sprechen, wenn wir dazu kommen. Das Thema hier von diesen Gleichnissen ist das Himmelreich oder das Reich der Himmel oder das Reich Gottes. Ich denke, all diese Dinge stehen für die gleiche Sache. Letzte Woche haben wir gesehen, wie wir Teil vom Reich Gottes werden können. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes, besonders das Evangelium verstehen und mit einem aufrichtigen, ernsthaften Herzen annehmen, mit der richtigen Einstellung, dann wird Gottes Wort sich auswirken in unserem Leben und Gott wird Frucht bringen durch unser Leben. Manchmal 100-fach, manchmal 60-fach, manchmal 30-fach. Heute sehen wir zuerst noch drei weitere Gleichnisse, die Jesus den Volksmengen erzählt. Und in diesen geht es wieder mehr um diesen sichtbaren äußeren Aspekt, den wir sehen am Reich Gottes. Lesen wir von Vers 24 an. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind. Kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Das Wort Unkraut heißt wörtlich Lolch, was immer das ist. Aber ich habe gelesen, dass das so ein Unkraut, so ein Zeug ist, was Weizen sehr ähnlich ist. Wenn der Weizen und dieses Unkraut aufsprost, dann ist es kaum voneinander zu entscheiden. Man sieht dann erst, wenn der Weizen die Ähren oben austreibt, was das Unkraut ist und was der Weizen ist. Seht auch hier, dass das Unkraut hier mitten unter den Weizen gesät wurde. Also es ist ein Feld, was völlig durchmischt ist. Und erst wenn der Weizen die Ähren treibt, kann man ein bisschen unterscheiden, aber es ist so ein durcheinander gemischtes Ding. Und das war eine Katastrophe damals, was hier passiert ist. In einer Gesellschaft, die auf Landwirtschaft basiert ist, das war die Einkommensquelle. Wir sehen, was für ein fieser Anschlag das war von diesem Feind. Unter dem römischen Recht ist das schwer bestraft worden, wenn jemand sowas getan hat. Im Vers 26, als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Er wusste, wer es war. Die Knechte aber sprachen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit er nicht etwa bei Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausrauft. Lass beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es im Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Also die Knechte fragen: Sollen wir das ausrupfen? Gehen das Unkraut? Und der Herr sagt: Nein, wartet bis zur Ernte. Dieser Weizen und diese Unkrautpflanzen, die waren oft in ihren Wurzeln, wenn die nah beisammen gewachsen sind, waren die oft an den Wurzeln verwachsen. Und wenn man das eine rausgezogen hat, hat man auch sehr leicht das andere mit rausreißen können. Und der Herr sagt: Nee, wartet bis zur Ernte, bis es reif ist. Dann können die Schnitter beides abschneiden und es aussortieren. Jesus legt dieses Gleichnis ein bisschen später den Jüngern aus, nachdem er sich zurückgezogen hat. Und wir lesen das gleich jetzt im Vers 36 weiter und dann kommen wir zurück auf die Verse, die dazwischen liegen. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sieht, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Wir haben letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Gott uns sät in diese Welt. Gott stellt uns als seine Kinder mitten unter Menschen hinein in dieser Welt, die er berühren will. In unserer Familie, mit unseren Freunden, mit unserem Arbeitsplatz. Gott sät uns unter die Menschen, die ihn nicht kennen. Und Gott will durch uns die Menschen in der Welt erreichen und durch uns Frucht bringen und sein Reich bauen. Wir sind seine Botschafter. Wir sind berufen, die gute Nachricht weiterzugeben. Und das ist wirklich so erfrischend, das ist so eine Freude, dass wir von Jesus erzählen dürfen und dem, was er für uns getan hat. Und es ist einfach. Ich glaube nicht, dass Evangelisieren so eine schwere Last ist oder so eine furchtbare Pflicht ist, die wir Christen haben. Es ist so einfach. Red einfach mit den Leuten wie mit einem Christen. Sag zu deinem Chef: Ich bin Gott so dankbar, dass wir Gewinn machen durften im letzten Jahr. Oder zu dem Arbeitskollegen: Ich freue mich, dass du wieder gesund bist. Ich habe für dich gebetet. Und genieße einfach die Beziehung mit Jesus und lass diese Freude und diesen Frieden und diese Liebe, die er dir schenkt, durch dich durchscheinen. Lächle deine Arbeitskollegen an am Montagmorgen. Und sei ein Diener, hol den Kaffee, auch wenn es nicht deine Aufgabe ist. Und es wird Licht sein. Ja, Eltern, tut das, was die Eltern sagen. Ihr Kinder, tut das, was die Eltern sagen. Es wird ein Zeugnis sein für sie. Und wenn Menschen die Liebe Jesu und seinen Frieden, seine Freiheit in unserem Herzen spüren, dann werden sie fragen und sagen: Hey, was ist mit dir los? Und dann können wir erzählen von Jesus. Ich glaube, es ist wirklich nicht kompliziert. Die Menschen in der Welt, die suchen das, was wir haben. Die Menschen suchen nach Vergebung. Menschen sind beladen durch ihre Schuld, verbittert durch Unversöhnlichkeit, haben keinen Frieden, leben für das Hier und Jetzt. Und wir wissen, das kann uns nie zufriedenstellen. Wir haben keine Perspektive, sind voll Sorgen. Und die Welt hat keine Antwort auf die Probleme des Lebens. Und wir haben die Antwort. Jesus ist die Antwort und wir können Menschen auf Jesus hinweisen. Wirklich, die Welt hat keine Antwort. Ich denke an dieses Massaker da in dem Gutenberg-Gymnasium in Erfurt. Leute fragen: Wie konnte das passieren? Was bringt einen Menschen dazu, sowas zu tun? Wie hätten wir es verhindern können? Und die Welt hat keine Antworten. Die verstehen die Ursachen nicht. Politiker sagen uns, wir müssen das Waffengesetz verschärfen. Das ist die Lösung. Ich meine, ist mir egal, ob die das machen oder nicht. Ich besitze keine Waffen. Aber das soll wirklich die Lösung sein. Ich glaube, wenn einer sich eine Waffe besorgen will, dann kann er das tun. Es geht auch auf illegalem Weg. Es ist ein geistliches Problem, es ist ein moralisches Problem. Wir sind so komisch in unserer Gesellschaft. Wir lehren den Kindern: Hey, du bist nur ein aufgewachsenes Bakterium. Es gibt eigentlich keinen wirklichen Unterschied zwischen dir und den Tieren. Es sind eure Vorfahren, die sind irgendwann noch stehen geblieben in ihrer Entwicklung. Kinder, ihr seid eigentlich nur durch Zufall da. Und es gibt keinen Gott. Und die Politiker, die wir haben, die offensichtlich Gottes Beistand nicht brauchen oder nicht wollen und es auch ausdrucken und demonstrieren bei ihrer Angelobung, sollen uns jetzt die Antworten erzählen. Nein, es gibt keinen Gott. Das heißt, es gibt dann auch kein richtig und kein falsch wirklich, kein gut und böse. Letztendlich ist alles egal. Und Kinder, ihr müsst für euch selbst rausfinden, was gut und richtig ist. Und ihr müsst euren Sinn für euer Leben selbst finden. Wir machen in Deutschland die Ausbildung und Karriere zum Götzen. Es ist fast egal bei uns, ob du was kannst oder nicht, ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch. Wichtig ist, dass du das richtige Zeugnis hast. Und wenn du aus irgendeinem Grund dein Abi nicht schaffst oder nicht hast, dann bist du ein wirklicher Loser. Und dann kommt dieses ganze Zeug dazu, die Verherrlichung von Gewalt in den Filmen, und wir leben das in unserer Gesellschaft den Kindern wunderbar vor. Ja, wir haben Abtreibung und so weiter. Und dann wundern wir uns und sind schockiert, wenn Jugendliche das ausleben, was wir ihnen lehren. Und keine Achtung vor menschlichem Leben haben. Und die Frustration über die verweigerte Abiturprüfung dann durch Gewalt abreagieren. Leute wundern sich, dass die jungen Menschen keinen moralischen Halt haben und zu Mördern werden. Ich meine, das alles entschuldigt in keiner Art und Weise, was dieser junge Mann getan hat. Jeder ist vor Gott verantwortlich für sein Handeln. Aber die Verschärfung des Waffengesetzes, das ist nicht die Lösung des Problems. Die Welt hat keine Antworten. Aber wir Christen, wir haben die Antwort. Und wir können die Jugendlichen und die Kinder, wir müssen die wieder zur Gottes Wahrheit hinführen und ihnen die lehren und sie in eine Beziehung mit Gott führen. Und die Wahrheit Gottes lehren. Hey, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und deswegen bist du unendlich wertvoll. Und Gott hat dich für eine Beziehung mit ihm geschaffen. Und das wird dein Leben erfüllen und deinem Leben Halt geben und Sinn geben und Ziel geben. Und hey, Gott liebt uns so sehr, dass er uns sagt, wie wir richtig und gut leben können. Und er gibt uns Maßstäbe für unser Handeln. Und was ist Gottes Maßstab? Nächstenliebe. Liebe, wenn wir es auf den Punkt bringen wollen. Und Gott sagt uns nicht nur, was wir tun sollen, er gibt uns auch die Kraft, es zu tun. Durch den Heiligen Geist in unserem Herzen. Und wir können den Kindern sagen, du bist geliebt und du bist angenommen, selbst wenn du Mist baust. Hey, du kannst umkehren, kannst zu Jesus kommen und Vergebung haben. Und Mann, selbst wenn du dein Abi nicht schaffst, du bist wertvoll. Und Gott liebt dich und er wird dich tragen und er wird dich trösten und er wird dich führen. Und ich glaube, Kinder, die das verstehen, die werden nicht so leicht zu Mördern werden. Wir haben die Antwort. Jesus ist die Antwort. Und wir können das weitersagen. Und wenn wir mit Leuten diese aktuellen Themen diskutieren, dann können wir Menschen auf Jesus hinweisen und auf das, was er für uns getan hat. Es ist so einfach, das Evangelium weiterzugeben. Wir können Leute zu Konzerten einladen oder in die Gemeinde einladen oder einfach ein Traktat weitergeben. Und was auch cool ist, ist eine christliche CD oder ein Buch oder die Bibel zum Geburtstag zu schenken oder Weihnachtskarten mit Bibelsprüchen und Traktaten. Das sind so Dinge, was die Leute nicht ablehnen können. Können sich nicht wehren. Es ist nicht schwer, das Evangelium weiterzugeben. Und ich finde es wunderbar, dass wir Gottes Mitarbeiter sein dürfen. Und es ist wirklich auch für uns erfrischend, wenn wir unseren Glauben bezeugen können. Und es stärkt uns selbst auch, wenn wir das tun. Gott will uns gebrauchen als seine Werkzeuge. Was für eine wunderbare Sache. Gott pflanzt uns als seine Kinder in diese Welt. Mitten in die Menschen um uns herum. Und er will sie durch uns berühren. In Vers 38 lesen wir dann weiter. Der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel, die Ernte aber die Vollendung des Zeitalters. Teufel ist ein Nachahmer von dem, was Gott tut. Er sät wie Jesus Menschen in diese Welt. Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wir sehen, dass er diese Söhne des Bösen, dass die mitten unter die Christen sieht, sehen sich oft sehr ähnlich, wie dieses Unkraut im frühen Stadium und der Weizen. Oft sind diese Söhne des Bösen Namenschristen. Einige von denen gehen sogar in die Kirchen oder in die Gemeinde, tragen die Bibel mit sich rum. Einige sind sogar Pfarrer oder Pastoren. Jesus hat gesagt in Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, Übeltäter. Scheint, als würden die das Richtige tun, als würden die das Richtige sagen. Aber wir sehen, sie sehen aus wie Christen. Sie tun diese äußeren frommen Dinge, aber haben keine wirkliche Beziehung, keine wirkliche Hingabe an Jesus und unterwerfen sich nicht wirklich seiner Herrschaft. Johannes geht sogar noch weiter im 1. Johannesbrief im Kapitel 2 und er sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Er redet hier von Menschen, die Jesus und die dem Reich Gottes widerstehen, die aus unserer Mitte, aus der Gemeinde herauskommen. Und wir haben viele solche Stellen, wo von falschen Lehrern, falschen Aposteln die Rede ist. Satan pflanzt seine Freunde in die Welt und manche von denen gehen sogar in die Kirche. Was sollen wir jetzt tun als Knechte Gottes mit diesen Söhnen des Bösen? Sollen wir sie ausreißen aus dem Acker dieser Welt? Sollen wir sie umbringen? Vor die Wahl stellen, entweder du bekehrst dich oder wir bringen dich um. So wie die Moslems ihren Glauben verbreitet haben und leider manchmal in der Vergangenheit auch manche Christen oder die, die sich Christen nennen. Was sollen wir tun mit diesen Scheinchristen oder die wir dafür halten? Sollen wir die richten und verdammen? Jesus sagt nein. Jesus sagt, lass sie wachsen bis zur Ernte. Sehen, wenn wir versuchen herauszufinden, wer ein echter Christ ist und wer nicht, und wenn wir beginnen auszusortieren und zu richten, dann werden wir manches Mal auch Weizen, das heißt Kinder Gottes ausrupfen und zu Unrecht verdammen. Gott hat uns berufen, Menschen zu lieben, nicht zu richten, sondern zu lieben und sie auf Jesus hinzuweisen, nicht zu verdammen. Und das ist so befreiend, dass wir das tun dürfen. Wir können uns auf das Lieben konzentrieren und Gott wird sich um den Rest kümmern. Aber ist das kein Widerspruch zu Gemeindezucht? Nein, ich glaube nicht. Gott hat gesagt, wir können Menschen an ihren Früchten erkennen. Und die Bibel ist ganz klar, wenn dann einer, der sich Christ nennt, bewusst und beharrlich in Sünde lebt, dass wir den aus unserer Gemeinschaft ausschließen sollen, bis er Buße tut. Und die Absicht dabei ist, ihn zur Umkehr zu bewegen. Aber wir sollen ihn nicht steinigen. Und es ist nicht unsere Sache zu beurteilen, ob Menschen gerettet sind oder nicht. Nur Gott kennt die Herzen. Wir dürfen Früchte beurteilen, wir sollen Lehre beurteilen und wir sollen sagen, hey Mann, wenn du nicht so leben willst wie ein Christ oder wenn du ein falsches Evangelium lehrst, dann darfst du nicht weiter mit uns rumhängen, bis du Buße tust, weil das wird sonst die anderen verführen und du selbst würdest denken, es ist okay, was du tust. Aber Jesus hat uns nie erlaubt, den Job der Engel zu übernehmen oder seinen eigenen. Vers 39 sagt er weiter, die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gottloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird es weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Also am Ende dieses Zeitalters, wenn Jesus wiederkommt, dann wird ein ewiger Unterschied gemacht werden zwischen denen, die mit ihm sind und denen, die nicht mit ihm sind. Ja, Jesus lehrt, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt. Himmel ist Licht und Freude und Zufriedenheit, Herrlichkeit, Gemeinschaft mit Gott. Hölle ist Einsamkeit und äußerste Finsternis, sagt Jesus an anderer Stelle, und Weinen und Zähneknirschen, Feuer. Hölle ist nicht die Riesenparty, wie manche sich das vorstellen, und wo der Teufel der Chef ist und mit der Missgabel rumläuft. Ja, es ist nicht so. sondern es ist eine ewige Trennung von Gott und es wird furchtbar sein. Aber auf der anderen Seite, die ewige Gemeinschaft mit Gott wird die Erfüllung der tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens sein. Das Herrlichste, was wir je erleben werden. Und wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Das ist die wichtige Frage. Wenn Jesus wiederkommen würde, in einer Stunde, sagen wir. Und ich glaube, er könnte es tun. Oder wenn wir auf dem Nachhauseweg einen Unfall haben, tödlich verunglücken und vor dem Herrn stehen. Wo würdest du hinkommen? Hebräer 9, Vers 27 heißt es, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Deshalb sagt uns der Herr in Hebräer 3 und 4, sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Jetzt, heute, ladet Gott Menschen ein, gerettet zu werden. Heute hast du die Chance, dich für Jesus zu entscheiden. Heute kannst du wissen, dass du in den Himmel kommst, wenn du Jesus annimmst und kannst es festmachen. Bist du mit Jesus heute Morgen? Hast du ihn eingeladen in dein Herz als deinen Erlöser und als deinen Herrn? Hast dich ihm anvertraut, dich ihm hingegeben? Folgst du ihm nach? Schieb's nicht auf, wenn nicht. Morgen kann zu spät sein. Jesus sagt heute, verhärtet euer Herzen nicht. Heute ist der Tag der Erlösung. Himmel oder Hölle, das ist unsere Entscheidung. Ich meine, ich weiß, wo ich lieber die Ewigkeit verbringen werde, wenn ich diese Verse lese. Ich will lieber bei Gott sein. Ich will lieber so ein Gerechter sein, der leuchtet wie die Sonne im Reich seines Vaters. Jesus sagt wieder, wer Ohren hat, der höre. Wer hat Ohren heute Morgen? Ich hoffe, wir alle haben Ohren. Und lasst uns zuhören, was Gott sagt. Lasst uns das nicht abprallen auf einem harten Herzen, sondern reagieren drauf. Gehen wir zurück in Vers 31. Jetzt haben wir zwei Gleichnisse, die sehr unterschiedlich ausgelegt werden und die Theologen sind gespalten zwischen der einen und der anderen Auslegung. Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, da Jesus nicht erklärt, was die einzelnen Dinge hier sind, ist es das Beste, dass wir sie so einfach wie möglich auslegen. Dass wir das Bild als Ganzes nehmen, nicht versuchen, in jedes Detail irgendwas rein zu interpretieren. Also das erste in Vers 31, ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Senfkorn ist der kleinste Samen, den es gibt unter diesen Gartenkräutern, die Menschen damals gesät haben. Und in Israel konnte so ein kleines Senfkorn in so einem ziemlich großen Busch wachsen. Vers 32, ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Einige sagen, es wird zu einem Baum, weil es ein übernatürliches Wachstum ist. Das ist kein Widerspruch. Jesus hat vorher gesagt, 100-fach und 60-fach und 30-fach. Das ist auch übernatürlich. Baum in der Bibel wird oft als Bild verwendet für Macht und Einfluss. Ich denke an Nebukadnezar in Daniel 4, der uns hier wie ein Baum dargestellt wird. Wir sehen hier ein Bild für wunderbares Wachstum. Das Reich Gottes hat klein begonnen, mit einer Handvoll von wenigen Jüngern. Aber es wird wachsen. Jesus hat den Jüngern verheißen in der Apostelgeschichte, im Kapitel 1, im Vers 8. Er hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Es ist erstaunlich, finde ich, wie viele Gemeinden allein der Paulus gegründet hat. In diesen paar Jahren seines Dienstes. Hat wahrscheinlich die Hälfte der damaligen Welt alleine erreicht. Ich habe, Laura, wenn du es anschaltest, ich habe so eine Kopie auf Folie, wo wir so ein bisschen sehen, die Verbreitung des Evangeliums in den ersten paar hundert Jahren. Du musst es ja. Also auf dem ersten Bild sehen wir im ersten Jahrhundert, also Missionsreisen des Paulus und so weiter. Und dann zweites und drittes Bild hier, die Punkte sind alles Gemeinden, die gegründet wurden. Wir sehen bis zum Ende des dritten Jahrhunderts, das letzte Bild ist praktisch die ganze damalige Welt erreicht worden, das Evangelium hinausgegangen in die ganze Welt. Und wirklich das Evangelium, Einfluss des Christentums, ist die Grundlage für unsere westliche Zivilisation. Ich meine, die ganze Wissenschaft, Marktwirtschaft, Wohlstand, die Menschenrechte, die Freiheit, die Demokratie mit diesen demokratischen Institutionen, wie wir sie heute kennen, das ist nur auf diesem Boden gewachsen, auf dem Einfluss vom Christentum, vom Evangelium. Und es konnte auch nicht auf irgendeinem anderen Boden wachsen. Wir sehen das nirgendwo anders als hier im Westen, wo nicht nur das Christentum, aber auch das Christentum einen großen Einfluss ausgeübt hat. Und es ist faszinierend, das zu verfolgen, diesen Einfluss. Wir haben heute nicht die Zeit dazu. Es wäre mal spannend, wir könnten vielleicht da mal eine Bibelstunde drüber machen. Aber es ist spannend zu sehen, wie sehr das wirklich die Grundlage unserer Zivilisation war. Und je mehr wir uns von Gott und seinem Wort entfernen, wird auch unsere westliche Kultur den Bach runtergehen. Es ist schon viel verloren, es ist schon viel zerstört. Aber das Evangelium hat sich von einem kleinen Haufen Jünger über die ganze Welt verbreitet und hat die Welt nachhaltig beeinflusst. Davon spricht dieses Gleichnis. Es sind diese Christen, die nicht nur für unser persönliches Leben, dass wir gesegnet werden und dass wir reich werden und wachsen, wenn Gott unser Herz berührt. Und wenn wir unser Leben Jesus geben, sondern auch kulturell, wenn die Christen sich Gott hingeben und biblische Prinzipien einbringen, ist es ein Segen für eine Gesellschaft und eine wunderbare Sache. Manche haben diese Vögel in den Zweigen des Baumes als einen negativen, bösen Einfluss interpretiert, haben das genommen aus dem Gleichnis vom Seemann, wo die Vögel ein Bild für das Böse waren. Und ja, ich würde sagen, es hat viel Böses und Unrecht in der Kirchengeschichte gegeben. Und ich, ja, gerade wenn die Kirche weltliche Macht und politischen Einfluss hatte, denke an die Ablasshandel und Kreuzzüge und den ganzen Kram. Und viele von denen, die sich heute in Deutschland Kirche oder Christen nennen, sind Gott untreu und sind vom Wort Gottes abgefallen, sind liberal. Und ich denke, diese ganze Frage um die homosexuellen Ehen jetzt in der evangelischen Kirche, das wird so ein Punkt sein, wo hier echt eine Trennung passieren wird zwischen denen, die Gott lieben und sein Wort und ihm treu sind und denen, die ja Namenschristen sind, die nicht wirklich an das glauben, was Gott sagt. Und naja, ganz sicher gibt's ein paar schräge Vögel im Reich Gottes, oder wir sollten vielleicht besser sagen, so ein paar schwarze Vögel, unter denen, die sich Christen nennen. Davon spricht ja auch dieses Gleichnis vom Unkraut im Acker, diese Namenschristen, aber sie sind nicht wirklich Teil vom wahren Leib Christi, von der wahren Gemeinde. Und in den Gleichnissen hier geht es um die äußere Wahrnehmung, um das äußere Erscheinungsbild vom Reich Gottes. Aber ich bin auch dankbar, dass es immer wieder neue Aufbrüche gibt von Gottes Wirken, wenn diese alten Strukturen korrumpiert sind. Gott sucht sich immer wieder neue Weinschläuche, durch die er wirken kann und durch die er wirken wird, wenn die Christen nur verfügbar sind und ihm hingegeben sind. Gut, ich persönlich finde es nicht unbedingt notwendig, hier etwas in die Details rein zu interpretieren. Baum mit den Vögeln in den Zweigen ist ein Bild, was wir sehr oft im Alten Testament sehen und wo die Vögel einfach ein Teil sind von diesem Bild, ein Teil, was diese Größe des Baumes ausdrückt. Das nächste Gleichnis hat dieselbe Aussage wie das, was wir gerade besprochen haben. In Vers 33, ein anderes Gleichnis redet er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Also wieder die Ausbreitung des Reiches Gottes in dieser Welt. Eigenschaft von Sauerteig ist, dass er sich ausbreitet. Auch hier haben manche eine andere Interpretation, die drehen das um, sagen, Sauerteig ist ein Bild für negativen Einfluss und für Sünde im Reich Gottes. Berufen sich darauf, dass der Sauerteig im Neuen Testament immer im negativen Kontext verwendet wird. Andererseits, wenn es dort benannt auftaucht, wird es meistens benannt, so der Sauerteig der Pharisäer oder der Sauerteig der Bosheit. Wir haben den Samen Gottes gesehen im ersten Gleichnis als Bild, den Samen als Bild für das Wort Gottes, und hier im Gleichnis vom Unkraut im Acker war es ein Bild für die Kinder Gottes, also selbe Bild für unterschiedliche Dinge, aber wie auch immer, ich habe vorgestern studiert, bis mir der Kopf raucht, diese unterschiedlichen Argumente, bin hin und her, habe mich letztendlich für die einfache Auslegung entschieden. Wenn man so liest, in beiden Bildern, es breitet sich was aus. Und es ist ein Vergleich, den Jesus für das Reich Gottes macht. Aber ihr könnt diese ganzen Dinge da selbst studieren und euch den Kopf zerbrechen und eure eigene Meinung bilden. Vers 34. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Jesus spricht in Gleichnissen über diese Geheimnisse seines Reiches. Den Grund, warum er das tut, haben wir letztes Mal schon besprochen. Nachdem Jesus die Volksmengen entlassen hat und sich mit den Jüngern in das Haus zurückzieht, erzählt er noch 4 Gleichnisse jetzt privat seinen Jüngern. In den ersten 4 Gleichnissen, wo er zu den Volksmengen gesprochen hat, ging es mehr um diesen äußeren, sichtbaren Aspekt des Reiches Gottes. In den nächsten 4 Gleichnissen, wo er zu seinen Jüngern spricht, da geht es, glaube ich, mehr um den unsichtbaren, mehr diesen geistlichen Aspekt. Vielleicht mehr aus Gottes Perspektive vom Reich Gottes. Und diese nächsten 2 Gleichnisse sind eigentlich meine Lieblingsgleichnisse in diesem Kapitel. Die ersten beiden drücken wieder die gleiche Wahrheit aus. Das gleiche Wahrheit wird wieder in 2 unterschiedlichen Bildern ausgedrückt. Im Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem Acker. Einen im Acker, verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft er alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Deine Schätze vergraben war damals das Sicherste, was gab. Gab keine Banken oder keinen Safe. Das war ein bekanntes Bild, was Jesus hier verwendet hat. Vers 45, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr schöne Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Es gibt wieder 2 Meinungen. Die einen meinen, es ist ein Bild für einen Menschen, der das Evangelium hört und alles hingibt, um das Reich Gottes zu gewinnen. Ein Bild für den unvergleichlichen Wert des Reiches Gottes. Und ich meine, das ist wahr, es ist nichts zu vergleichen mit unserem Gott und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Ich persönlich glaube aber, dass die richtige Auslegung noch viel wunderbarer ist. Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Bild vom Acker, als Jesus es im gleichen Sinn gebraucht wie in den Gleichnissen vorher, dann wäre der Acker die Welt. Und dieser Mensch und der Kaufmann wäre ein Bild für Jesus. Und nicht so sehr, dass wirjenigen die waren, die Gott gesucht haben. Ich glaube, vielmehr hat Gott uns gesucht. Hat sich nach uns ausgestreckt, hat uns gefunden. Und er hat uns erkauft mit seinem Blut. Und er hat sein Leben für uns gegeben. Ich persönlich glaube, dass dieser Schatz, diese Perle, dass es wir sind. Und dass Gott derjenige ist, dass Jesus derjenige ist, der alles gibt, um uns zu erkaufen, um uns zu gewinnen. Und ich meine, das ist wunderbar, das übersteigt mein Verstehen. Ich kann leicht verstehen, es macht Sinn für mich, dass ein Mensch alles gibt, um Gott zu erlangen. Und Beziehung mit ihm zu erlangen. Ich meine, Gott ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Er ist absolut heilig und rein und schön und wunderbar. Ich schaue mich an und ich sehe einen riesen Kontrast dazu. Ich denke, dieses Beispiel, dieses Bild im 2. Korinther, im Kapitel 4, dieses Bild von dem irdenen Gefäß, das passt ganz gut. Ich schaue mich an, ich bin mehr so ein Klumpen Dreck, eigentlich so ein bisschen zerbrechlich, unansehlich im Gegensatz zu ihm, unrein, unheilig. Und doch ist Gott leidenschaftlich in mich und dich verliebt. Gott hat uns in seinem Ebenbild erschaffen als Person. Und die Bibel lehrt uns, dass Gott uns für sich selbst erschaffen hat. Aber die Menschen haben sich von ihm abgewandt, haben gesündigt, sind gefallen und haben sich so durch Satan und der Sünde verkauft, werden versklavt von dem. Und mit den Menschen ist die ganze Schöpfung gefallen unter den Einfluss Satans. Und in Römer 8 lesen wir, dass sie seufzt mit uns nach Erlösung. Aber Jesus hat diese Welt, den Acker und uns zurückgekauft. Er hat uns erlöst. Er hat den Preis für unsere Sünden bezahlt. Für unsere bällische Menschen. Gott hat das zurückgekauft, was eigentlich immer sein hätte sein sollen. Was nie verloren gehen hätte sollen. Ich meine, es war unsere Rebellion, unser Stolz, dass sich Menschen von Gott abgewandt haben. Aber Gott liebt uns so sehr, dass er uns zurückgekauft hat, uns erlöst hat. Und das hat er getan, lesen wir im 1. Petrusbrief im Vers 8, nicht durch oder mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Oder wir alle kennen Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Philippa 2 lesen wir, dass Jesus, der in der Gestalt Gottes war, der Gott gleich war, es nicht für einen Raub hielt oder nicht festhielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts oder er entäußerte sich, er entleerte sich, er ließ diese ganze Herrlichkeit, die er als Gott hatte, zurück und er wurde Mensch. Und als Mensch erniedrigte er sich nochmal selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus hat alles gegeben, sogar sein eigenes Leben, um dich und mich zu kaufen. Und wow, das begeistert mich. Ich glaube, du und ich, wir sind der Schatz, den Jesus gekauft hat. Im Epheserbrief im Kapitel 1, Vers 18, spricht Gott von seinem Erbe, was er hat, in uns Heiligen. Jesus hat am Kreuz an dich und an mich gedacht, als er uns zurückgekauft hat aus der Hand Satans und der Sünde. Und wir lesen, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude, der Gemeinschaft mit dir und mir, die Schande und das Kreuz erduldet hat. Jesus hat diesen Preis mit Freude bezahlt, weil er dich so sehr liebt. Ich meine, wir fühlen uns oft mehr so wie irgend so ein Trostpreis als ein Schatz. Wir schauen uns an und wir fühlen uns armselig oder mehr so als Schrott. Aber Jesus sagt, nee, du bist mein Schatz, du bist mein Reichtum, ich will dich. Du bist mir so wertvoll, mehr wert als mein eigenes Leben. Du bist mein Erbe, mein Schatz und ich kann gar nicht drauf warten, die Ewigkeit im Himmel mit dir zu verbringen und meine Herrlichkeit mit dir zu teilen. Wow. Warum schätzt Gott uns so? Warum liebt er uns so? Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es wunderbar. Ich kann es nicht wirklich verstehen. Aber ich glaube, wenn das so ein bisschen durchsickert bei uns, wenn wir so ein bisschen beginnen, das mit Dankbarkeit anzunehmen, wie er uns sieht, dann wird es wunderbar sein. Dann werden wir den Wunsch haben, ihn zu preisen und ihn zu danken. Und wir werden eine ganz neue Sicherheit bekommen, eine ganz neue Selbstsicherheit. Und wir werden beginnen, das meiste aus unserer Beziehung mit ihm zu machen und versuchen, ihm Ehre zu bringen. Die Bibel sagt, wir sind erkauft worden mit einem Preis. Ich meine, wir gehören ihm, nicht uns. Wir wollen ihm Ehre bringen. Wir werden auch behutsamer miteinander umgehen. Weil ich weiß, dass der da neben mir sitzt, auch der ist Gottes Schatz. Und auch den hat Jesus erkauft und Jesus liebt ihn so leidenschaftlich. Ich glaube, das, wie Gott uns sieht, das ist die Grundlage für unseren Wert als Menschen, für unseren Selbstwert auch. Unser Selbstwert liegt in Gott. Wenn ich auf mich selbst schaue, dann wäre ich deprimiert. Ich meine, ich kenne meine Unvollkommenheit, meine Schwächen besser als alle anderen. Wenn ich auf die Welt höre, du bist ein Evolutionsprodukt, du bist eigentlich auch nur irgendwie so ein Tier, dann wäre ich noch frustrierter. Manchmal, wenn ich auf andere Menschen höre und wie die schlecht über mich reden, das baut mich auch nicht auf. Und ich meine, wenn Satan mich verdammt und so weiter, dann sowieso. Aber Leute, wir müssen auf Gott schauen, auf die Person, die am meisten zählt und auf den Preis schauen, den er für uns bezahlt hat. Dann kann ich sagen, ja, ich bin unendlich viel wert. Und das ist die Grundlage für meinen Selbstwert. Ich meine, die Welt ist komisch. Ja, sagt einerseits, du bist ein Evolutionsprodukt, du bist ein Viech, ja, du bist eigentlich nichts wert. Und auf der anderen Seite kommen dann diese ganzen Psychotricks und diese Mantras, du musst dir einreden, ich liebe mich und ich bin gut und ich bin schön und ich bin wertvoll. Ich meine, es ist ein Witz, das Ganze. Gott hat uns am Kreuz bewiesen, wie viel wir ihm wert sind. Da habe ich eine echte Grundlage. Wenn ich auf Gott schaue und auf den Preis schaue, den er für mich bezahlt hat. Du bist mein Schatz, sagt Jesus. Und er sagt, du bist meine Perle. Ich habe alles für dich gegeben, um dich zu erkaufen. Wisst ihr, was eine Perle ist? Eine Perle ist ursprünglich eigentlich nur so ein ganz kleines Sandkorn oder ein kleines Stück Dreck, was in die Auster eindringt und was für die Auster sehr unangenehm ist und das Vieh reizt. Und manchmal fühle ich mich so. Ich verletze andere und kann mich manchmal selbst nicht ausstehen und bin nicht gottgefällig und ich denke mir, ich bin so ein Stück Sand, so ein Stück Dreck, was unangenehm ist und reizt und manchmal bin ich selbst gereizt. Aber wisst ihr, was die Auster mit diesem Stück, mit diesem Sandkorn macht? Es umgibt dieses Sandkorn mit dem Perlenmuttersekret. Und dann, wenn das so Schicht um Schicht und wenn das hart wird, wird eine wunderbare Perle daraus. Und das ist, was Jesus für uns getan hat, was er mit dir und mit mir getan hat. Mit uns kleinen Dreckstücken. Die Bibel sagt uns, Jesus, als wir ihn in unser Leben eingeladen haben, ihn angenommen haben als unseren Erlöser, hat Jesus uns umkleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit, mit dem perfekten Leben, was er für uns gelebt hat. All diesen Dreck, all diese Sünde, all dieses Anstößige vor Gott in mir. Jesus hat mich umgeben, umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und jetzt bin ich in Jesus nicht länger ein Anstoß für Gott, sondern ich bin wunderschön in seinen Augen. Er sieht mich in Jesus, umgeben von seiner Herrlichkeit. Und ich glaube, Gott will das auch in unserem praktischen Leben machen. Er will uns verändern, er heiligt uns und er formt uns Schicht um Schicht. Bis dieser harte Kern, dieser Dreck, der in uns ist, der andere irritiert und uns selbst irritiert, bis wir umgeben sind mit seiner Güte und mit seiner Liebe. Und wenn wir immer mehr wie dieser liebende, gütige, freundliche Gott werden und immer mehr dienende Menschen werden, dann werden wir auch immer mehr zu Menschen, mit denen andere gern rumhängen. Wir werden immer weniger Irritationen für andere und für uns selbst. Und immer mehr annehmbar. Schnell noch die letzten zwei Gleichnisse. Vers 47. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und von jeder Gattung zusammenbrachte, das sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufgezogen hatten. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie aus. Also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Nein, so wird es, ich kann nicht lesen heute Morgen. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also im Prinzip dasselbe nochmal in einem anderen Bild, was wir schon gesehen haben in diesem Gleichnis von dem Unkraut im Acker. Sind gute Fische und schlechte Fische in diesem Netz, in dem Reich Gottes. Und am Ende der Zeit werden die aussortiert werden und dieses Gericht. Vers 51, Jesus fragt die Jünger, habt ihr dies alles verstanden? Sie sagten zu ihm, ja. Ich frage mich, ob sie es wirklich kapiert haben. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der vom Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Ihr sagt, wenn ihr, es gibt viele Auslegungen wieder davon, aber ich denke, Jesus sagt davon, wenn ihr diese Offenbarungen vom Reich der Himmel versteht, dann bist du ein Schriftgelehrter, der die ganze Bibel lesen kann. Das Alte Testament und das Neue Testament, und der gesegnet wird dadurch. Dann bist du einer, der die Schätze aus der Bibel heben kann. Und danach wollen wir trachten, dass wir solche Schriftgelehrten sind, die Schätze aus Gottes Wort heben können und die wachsen in ihrem Verständnis vom Reich Gottes. Die das Alte verstehen, das, was schon immer gelehrt wurde, aber die auch Neues entdecken können. Gottes wunderbaren Wort. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen. Ich danke dir besonders dafür, wie du uns siehst, Herr. Und was du für uns getan hast, Jesus. Wie wertvoll wir dir sind. Und ich danke dir, Gott, dass wir nicht solche sind, die irgendwelche Psychotricks oder Selbstwertseminare oder so ein Zeug brauchen, die sich selbst was vormachen müssen. Sondern dass wir einfach wir selbst sein dürfen und wissen dürfen, ja, wir sind nicht vollkommen und wir sind nicht die Besten, aber Mann, wir sind unendlich geliebt. Und wir sind unendlich viel wert, weil du uns unendlich schätzt und weil du den größten Preis für uns bezahlt hast, der je bezahlt wurde. Gott, das begeistert uns. Wir danken dir, Herr. Danke, dass wir in dir ruhen dürfen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns verwenden willst, um uns in die Welt reinzupflanzen, um andere Menschen zu erreichen. Und auch darum bitte ich, dass wir gute Samen sind in dieser Welt, dass wir Licht und Salz sind. Und Herr, es freut uns und wir hoffen, Herr, dass du irgendwie uns benutzen kannst, um andere Leben zu berühren, Menschen, die dich noch nicht kennen, auf dich hinzuweisen. Herr, das ist unser Herzenswunsch. Und wir bitten, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist und dass du durch uns wirkst und dass du andere Menschen durch uns berührst. Form du uns immer mehr so, wie du bist, Herr Jesus. Auch darum bitten wir. Wir bitten um deinen Segen für diese kommende Woche. Wir bitten, dass du uns verwendest. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Als Werkzeuge, die du gebrauchen kannst. Wir bitten um deinen Segen, Herr, in deinem Namen. Amen.